Vielen herzlichen Dank, Herr Gerhardt. Meine Damen und Herren, Herr Gerhardt hatte mich eingeladen, etwas über die, aus juristischer Perspektive, über die aktuelle Bedeutung von Hegels Rechtsphilosophie zu sagen. Und nichts tue ich lieber als das, weil ich an der Aktualität der hegelschen Rechtsphilosophie geradezu leide. Und über das, worüber man leidet, spricht man ja immer gerne. Diese Aktualität zeigt sich mir daran, dass ich öfter an Hegel denken muss, als mir lieb ist. Und ich muss so oft an ihn denken, weil in unserer öffentlichen Kultur das Hegel-Widrige so präsent ist. Und werde versuchen, im Lauf meines Vortrags deutlich zu machen, was ich damit meine. Hegel gehört ja zu den allerberühmtesten, ich dachte immer Philosophen überhaupt, das war aber vielleicht nur häusliche Prägung, und aber doch jedenfalls zu den berühmtesten deutschen Philosophen. Aber außerhalb eines engen Kreises von Spezialisten ist seine Philosophie, auch seine Rechtsphilosophie, nach meinem Eindruck ja, wenn überhaupt, dann nur mit einigen aus dem Zusammenhang gerissenen Formeln präsent, also Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit, das Wirkliche als das Vernünftige, der Staat als die Wirklichkeit der sittlichen Idee, das sind genau die Formeln, die auch Hegels Gegnern von Paulus über Heim bis Popper und danach immer als Munition für den Vorwurf der Affirmation des preußischen Obrigkeitsstaates oder gar der Vordenkerschaft für den Totalitarismus gedient haben. In der Wissenschaft hat Hegel zwar viele Verteidiger, ich freue mich auch, etliche davon hier im Raume zu sehen, aber das Großartige und Neue und eigentlich ja, das nach wie vor Aktuelle seiner Rechtsphilosophie ist nach meinem Eindruck, also hat im öffentlichen Bewusstsein nicht wirklich Niederschlag gefunden. Und das möchte ich erläutern, worin das nach meiner Auffassung besteht. Worin Hegels Rechtsphilosophie sich von allen ihren Vorgängern unterscheidet, das tritt schon im Aufbau der Rechtsphilosophie zutage. Im Zentrum der Natur- und Vernunftrechtslehren hatte ja seit Grotius eine Dichotomie gestanden, die dann in der Folgezeit auch immer häufiger für die Einteilung der Werke prägend wurde, nämlich die Gliederung in vollkommene und unvollkommene, erzwingbare und nicht erzwingbare Rechte und Pflichten, Rechtspflichten und Pflichten der christlichen Liebe. Die Namen waren unterschiedlich. Heute würde man eher sagen Recht und Moral oder Recht und Ethik. Auch Kants Metaphysik der Sitten mit ihrer Einteilung in Rechts- und Tugendlehre steht in dieser Tradition. Diese Tradition hat nun Hegel mit seiner Rechtsphilosophie beendet, und in der Abweisung dieses Gliederungsprinzips steckt schon der Kern dessen, worauf es ihm ankommt. Historisch hat diese traditionelle dichotomische Unterscheidung wichtige Funktionen gehabt. Bei Grotius, also Grotius zielte damit nach dem Dreißigjährigen Krieg auf eine Beschränkung der legitimen Kriegsgründe. Es sollte nur noch der Krieg als gerecht gelten, der zur Durchsetzung erzwingbarer Rechte geführt wurde. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bei Kant und Hufeland finden wir dann diese Unterscheidung, und auch später bei anderen dann finden wir die Unterscheidung in den Dienst des liberalen Anliegens gestellt, den Gesetzgeber auf das Feld der Kraft-Vernunft-Rechts erzwingbaren Rechte und Pflichten zu beschränken. Nur da sollte er sich betätigen. Und eine weitere kontinuierlich mitlaufende Funktion wird nur verständlich, wenn man bedenkt, dass die Natur- und Vernunftrechtslehren immer ja auch ganz wesentlich Auseinandersetzungen mit der biblischen Ethik waren. Und das Unternehmen der Natur- und Vernunftrechtslehren des 17. und 18. Jahrhunderts, das weite Feld des Sollens sozusagen in Erzwingbares und Nicht-Erzwingbares aufzuteilen, hatte insofern vor allem den Sinn, eben auch die biblischen Gebote zu unterteilen in solche, die legitimer und notwendiger Gegenstand äußerer Ordnung und äußeren Zwangs waren, und solche, für die es eben beim bloßen Sollen bleiben sollte. Und damit ging es um den Schutz der bestehenden äußeren Ordnung, vor allen Dingen der Ordnung des privaten Eigentums, vor Infragestellungen, die sich auf Gottes Wort beriefen. Also die Unterscheidung zwischen erzwingbaren und nicht erzwingbaren Rechten untermauerte, dass man sich auf biblische Anweisungen wie wer dich bittet, dem gibt, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und solche Dinge, nicht wie es in den Bauernkriegen und auch danach in Unruhen und Aufständen immer wieder geschehen, eben nicht zur Rechtfertigung von Aufstand und gewaltsamer, dass man sich dieser biblischen Äußerung nicht zur Rechtfertigung von Aufstand und gewaltsamer Selbstbedienung berufen konnte, weil es sich eben hier nicht um Pflichten von der erzwingbaren Art handelte. Diese Zweiteilung in erzwingbares Recht und nicht zwangsbewährte Moral lässt nun aber die äußere Ordnung des Rechts als etwas vor den höheren Ansprüchen der Moral wie Imperfektes dastehen und umgekehrt die Moral als etwas gegen diese äußere Ordnung Hilfloses. Wir haben dann also hier die reale Ordnung des Rechts, die nicht wirklich etwas Sittliches ist, und auf der anderen Seite das machtlose, leere Sollen, das in den wirklichen Verhältnissen keinen Rückhalt findet. Und das ist die Struktur, um deren Aufhebung nicht nur in den Köpfen, sondern in der Wirklichkeit es Hegels Rechtsphilosophie zu tun ist. Es geht, so würde ich das kurz sagen, um die Aufhebung des Schismas von Recht und Moral in einer Ordnung vernünftiger Institutionen. Hegels Rechtsphilosophie ist also nun im Ansatz auch da, wo er sich thematisch auf dem Gebiet traditioneller Tugendlehren bewegt, keine Lehre vom richtigen sittlichen Verhalten mehr, im Ansatz, wie gesagt, sondern eine Lehre von den sittlichen Institutionen, deren Sittlichkeit, Vernunft und Realisierbarkeit gerade darin liegt, dass sie nicht im Wege einer kurzschlüssigen Fiktion, sondern auf eine vermittelte Weise und deshalb im Großen und Ganzen auch realiter Einzel- und Allgemeininteresse in Übereinstimmung bringen und die darum auf virtuose Formen der Tugend in der Regel nicht mehr angewiesen sind. In den drei Teilen der Rechtsphilosophie, das abstrakte Recht, Moralität und Sittlichkeit, scheint sich auf den ersten beiden Plätzen zwar die traditionelle Einteilung noch wiederzufinden, Recht und Moralität, aber tatsächlich handelt es sich ja, wie die anwesenden Philosophen alle wissen, um etwas ganz anderes. Unter der Überschrift Moralität stellt Hegel dem Recht nicht, wie früher im Rahmen dieser dichotomischen Einteilung, nicht Pflichten gegenüber, die über die Rechtspflichten hinausreichen, und nicht Tugenden, die auf einer höheren sittlichen Stufe stehen als die bloße Rechtlichkeit, sondern den moralischen Standpunkt. Und dieser moralische Standpunkt ist der Standpunkt des Subjekts, das beansprucht, nach eigenem Vorsatz zu handeln, mit seinen Handlungen eigene Zwecke zu befriedigen und als gut nur das anzuerkennen, was es selbst als gut eingesehen hat. Diesen Anspruch des Subjekts, sich mit seinem Willen und seinen Überzeugungen von dem, was gut und vernünftig ist, zur Geltung zu bringen, diesen Standpunkt der Moralität also, den charakterisiert Hegel als berechtigt, aber einseitig. Denn auf der anderen Seite bleibt es natürlich dabei, dass das objektiv Vernünftige ganz unabhängig von den subjektiven Einsichten ist. Zitat, wenn ich zitiere, ist das jetzt immer so, soweit ich nichts anderes sage aus der Rechtsphilosophie. Das Recht, nichts anzuerkennen, was ich nicht als vernünftig einsehe, ist das höchste Recht des Subjekts, aber durch seine subjektive Bestimmung zugleich formell. Und das Recht des Vernünftigen als des Objektiven an das Subjekt bleibt dagegen feststehen. Wir haben also diese beiden Seiten, das Recht des Subjekts selbst einzusehen, selbst zu urteilen und das Recht des Objektiven, was von der subjektiven Betrachtung natürlich unabhängig ist. Da also nun dieses Meinen und Wollen des Subjekts und das objektiv Vernünftige gleichermaßen anzuerkennen sind, kommt es darauf an, dieses beides in Übereinstimmung zu bringen. Und diese Notwendigkeit führt dann auf die im dritten Teil abgehandelte Lehre von der Sittlichkeit als der, zitiere wieder, Identität des guten und des subjektiven Willens, also des objektiv guten und des subjektiven Willens. Und hier finden wir dann wiederum keinen Pflichtenkatalog, sondern die Darstellung von lauter Institutionen, in denen sich die Einheit des Subjektiven und des Objektiven an und für sich seinen Guten, wie Hegel sagt, ergeben soll, die eben das Sittliche ausmacht. Institutionen, die von der Art sind, dass also in ihnen das Objektiv Vernünftige mit subjektiver Einsicht anerkannt und getan werden kann und wird. Wogegen Hegel sich damit wendet, das zeigt die Systematik der Rechtsphilosophie nicht nur in der schon besprochenen Ablösung dieser früheren Zweiteilung in Rechts- und Morallehre, sondern auch im inneren Aufbau des dritten, des Sittlichkeit-Teils der Rechtsphilosophie. Die drei Abschnitte dieses Teils sind, das habe ich schon mal ausgeführt in einem anderen, deswegen ist es mir jetzt peinlich, dazu ganz kurz noch mal was zu sagen, weil ich das schon mal aufgeschrieben habe in einem Beitrag, den Herr Gerhard erwähnt hat, aber ich gehe davon aus, den haben, das ist nicht in Erinnerung oder nicht allgemein bekannt natürlich. Und also diese drei Abschnitte dieses Teils, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat, sind den Consilia Evangelica Keuschheit, Armut und Gehorsam. Also normalerweise sagt man Armut, Keuschheit und Gehorsam, aber wenn man es umdreht, wird die Zuordnung deutlicher, sind diesen drei Consilia entgegengesetzt. Das hat Hegel zusammenhängender und deutlicher als im Text der Rechtsphilosophie, hat er diese Entgegensetzung und ihre Gründe in seinen geschichtsphilosophischen Vorlesungen und in der Berliner Enzyklopädie erläutert. Und hier will ich einmal etwas länger zitieren, weil das für das Folgende und für das Verständnis von Hegels Institutionenorientierung wichtig ist. Also ich wörtlich, durch das sich Einführen des göttlichen Geistes in die Wirklichkeit, den göttlichen Geist kann man, glaube ich, weitgehend gleichsetzen mit der Vernunft in diesem Satz, durch das sich Einführen des göttlichen Geistes in die Wirklichkeit, die Befreiung der Wirklichkeit zu ihm, also die Befreiung der Wirklichkeit zum göttlichen Geist oder zur Vernunft, wird das, was in der Welt Heiligkeit sein soll, durch die Sittlichkeit verdrängt. Statt des Gelübdes der Keuschheit gilt nun erst die Ehe als das Sittliche und damit als das Höchste in dieser Seite des Menschen die Familie. Statt des Gelübdes der Armut gilt die Tätigkeit des Selbsterwerbs durch Verstand und Fleiß und die Rechtschaffenheit in diesem Verkehr und Gebrauch des Vermögens, die Sittlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft, also das rechtschaffene Verhalten im System von Markt und Wettbewerb. Statt des Gelübdes des Gehorsams gilt der Gehorsam gegen das Gesetz, also statt des mönchischen Gehorsamsgelübdes gilt der Gehorsam gegen das Gesetz und die gesetzlichen Staatseinrichtungen, welcher Gehorsam selbst die wahrhafte Freiheit ist, weil der Staat die eigene, die sich verwirklichende Vernunft ist, die Sittlichkeit im Staat. Der göttliche Geist muss das Weltliche immanent durchdringen, so ist die Weisheit konkret darin. Jenes konkrete Innewohnen aber sind die angeführten Gestaltungen der Sittlichkeit, die Sittlichkeit der Ehe gegen die Heiligkeit des ehelosen Standes, die Sittlichkeit der Vermögens- und Erwerbstätigkeit gegen die Heiligkeit der Armut und ihres Müßiggangs, die Sittlichkeit des dem Recht des Staates gewidmeten Gehorsams gegen die Heiligkeit des Pflicht- und rechtlosen Gehorsams, wie er im mönchischen Gehorsamsgelübde als Ideal aufgestellt ist, der Knechtschaft des Gewissens. In den Formulierungen, mit denen Hegel an dieser Stelle auf den Zusammenhang des Ethischen mit der Wirklichkeit zu sprechen kommt, sich Einführen des göttlichen Geistes in die Wirklichkeit, Befreiung der Wirklichkeit zum göttlichen Geist oder der göttliche Geist muss das Weltliche immanent durchdringen, wird deutlich, dass es bei der Ersetzung von Heiligkeitsidealen durch vernünftige Institutionen gerade um diesen Zusammenhang geht. Darum, dass das ethisch Gute nicht nur als ein Sein-Sollendes existiert, das einer als schlecht begriffenen Realität entgegengesetzt wird, sondern dass es selbst Realität gewinnen kann und tatsächlich auch gewinnt, indem die Wirklichkeit als solche anerkannt und in das Konzept des ethisch Guten aufgenommen wird, als etwas, das sich zum Guten entwickeln und selbst zur Vernunft befreien kann und muss. Die Trias dieser Consilia Evangelica präsentiert Hegel als etwas, was Heiligkeit sein soll. Ausdrücklich sagt er das. Also man sieht, es wird ja eben auch in den meisten Fällen daraus nichts. Sie kann aber eben nicht Wirklichkeit werden, weil sie wesentliche Realitäten, Bedürfnisse und Antriebe negiert, statt sie zu integrieren. Und eben diese Integration, also die gemeinverträgliche Einbindung der Besonderen auf das jeweils eigene gerichteten Antriebe, leisten Hegel zufolge die Institutionen, die er den Heiligkeitsidealen gegenüberstellt. Und eben durch dieses Aufnehmen und in eine vernünftige Verfassung bringen der Realitäten gewinnt sie selbst Wirklichkeit. Hegel verabschiedet also die traditionelle Dichotomie von Rechts- und Morallehre zugunsten einer Institutionenlehre und eben nicht nur einer Lehre von einzelnen konkreten Institutionen. Davon konnte man auch schon in früheren Naturrechtskompendien lesen, sondern einer Institutionenlehre, die besagt, dass man gute Ordnung und wirkliche Tugend nicht von freischwebenden Sollensätzen zu erwarten hat, sondern von vernünftigen und als vernünftig begriffenen Institutionen. Und zwar eben Institutionen, deren Vernünftigkeit darin liegt, dass in ihnen Einzel- und Allgemeininteresse in Übereinstimmung gebracht sind. Von den institutionellen Details, die Hegel in diesem Zusammenhang nun in seiner Rechtsphilosophie entfaltet, ist natürlich vieles heute nur noch von historischem Interesse, also die Majorate und auch etliches, was, also überhaupt allerhand braucht man jetzt keine Beispiele aufzuzählen, allerdings von großem historischem Interesse. Ich habe immer gefunden, dass Hegel einfach unglaublich informativ ist für jemand, der sich mit, der sich, also man kann sich über ihn sehr gut dem, der Geschichte, der Rechtsgeschichte und der Verfassungsgeschichte nähern. Gut, aber vieles davon, von diesen institutionellen Einzelheiten, die er da behandelt, findet man auf hohem Niveau natürlich auch in anderen zeitgenössischen Schriften behandelt, nicht zuletzt in den Denkschriften der preußischen Reformer. Ich habe früher einmal Altensteins Riga Denkschrift und Hegels Rechtsphilosophie in einem Vortrag versucht, so gegeneinander einander gegenüberzustellen und war also selber ganz verblüfft, wie viel Korrespondenz es da gibt, auch in der Modernität dieser beiden für die damaligen Verhältnisse. Gut, aber das Aktuelle, das wirklich Aktuelle an Hegel ist eben, und das, was von, denke ich, völlig unverlierbarem Wert ist, das sind eben nicht die institutionellen Details, sondern der institutionelle Grundzug, die Wendung vom Moralismus zum Institutionellen in dem eben erläuterten Sinn. Wenn ich dieses Neue und Aktuelle hier als Wendung zum Institutionellen charakterisiere, dann liegt dem ein sehr weites Verständnis von Institution zugrunde. Hegel selbst verwendet den Ausdruck Institutionen häufig, aber nicht immer. Oft spricht er stattdessen auch von sittlichen Verhältnissen, von objektiven Garantien, von Einrichtungen, wobei meist aber nicht ausschließlich Rechtseinrichtungen oder rechtlich konstituierte Einrichtungen, dabei häufig Komplexes, der Staat zum Beispiel, manchmal aber auch nur einzelne gesetzliche Regeln gemeint sind. Solche Wechsel in der Formulierung sind nicht wichtig, die entsprechen dem auch heute noch anzutreffenden nebeneinander enger Institutionenbegriffe, wie sie zum Beispiel in der verfassungsrechtlichen Redeweise von den grundrechtlichen institutionellen Garantien vorkommen und sehr weiter Institutionenbegriffe, wie sie zum Beispiel in der neuen Institutionenökonomik benutzt werden, die als Institutionen ganz allgemein Regel- und Regelsysteme, Spielregeln der Kooperation in den Blick nimmt. Mit dem, was ich da also als Wendung zum Institutionellen bezeichnen möchte, zielt Hegels Rechtsphilosophie, auch wo sie ganz andere Ausdrücke verwendet, auf Institutionen, also in einem sehr weiten Sinn, ausdrücklich als Institutionen bezeichnet oder zu den Institutionen gezählt, findet man bei Hegel den Staat und seine Subinstitutionen, ganz allgemein auch Staatsinstitutionen, die Gesetze, die aber noch häufiger in einem Atemzug mit Institutionen oder Einrichtungen neben diesen genannt werden, und auch das, was durch Gesetze institutionalisiert ist, auch das Erbrecht beispielsweise, konkrete Gestaltungen des Erbrechts, geschworenen Gerichte, aber sogar auch die Sonntagsruhe und den Ackerbau. Also man kann sagen, alles, was der Mensch an verhaltensprägenden Rahmenbedingungen seiner eigenen Existenz selbst geschaffen hat. Und dabei geht es eben, wie gesagt, nicht nur um die konkreten einzelnen Institutionen, sondern Hegels Wende zum Institutionellen ist grundsätzlicherer Art. Zunächst mal analysiert und bewertet sie aus einer ganz anderen als der früheren Perspektive. Nur verglichen mit der früheren, ich will nicht sagen, dass sie das andere jetzt völlig ausblendet, aber zunächst mal verlagert sie das Interesse von der moralischen Qualifikation individuellen Verhaltens nach den Maßstäben einer Tugendlehre, für die alles auf die Reinheit des Motivs ankommt, hin zu einer mehr ergebnisorientierten Betrachtung, die sich mehr für das interessiert, was nach außen in Erscheinung tritt. Die gute Ordnung, die Qualität der wirklichen Verhältnisse, das tatsächliche Verhalten. Sie lenkt damit die Aufmerksamkeit zunächst mal vom Subjektiven auf das Objektive, von Gefühlen und Gestimmtheiten auf das, worin solche Gefühle und Gestimmtheiten ihre Grundlagen und einen verlässlichen Rahmen finden. Beispiel, die Garantien, nach denen gefragt wird, heißt es in der Rechtsphilosophie im Zusammenhang mit der Monarchie, die Garantien, nach denen gefragt wird, es sei für die Festigkeit der Thronfolge, der fürstlichen Gewalt überhaupt, für Gerechtigkeit, öffentliche Freiheit und so weiter und so fort, sind Sicherungen durch Institutionen, schreibt er. Liebe des Volks, Charakter, das ist jetzt auch wörtlich, können als subjektive Garantien angesehen werden. Aber so wie von Verfassung gesprochen wird, ist die Rede nur von objektiven Garantien, den Institutionen. Also das Äußere, nicht das Innere, das Gefühl, die subjektiven Verhältnisse. Noch deutlicher findet man im gleichen Kontext die Zurückweisung des Moralpredigens an Punkten, wo institutionelle Analyse gefragt wäre, in der Vorlesungsnachschrift von Hotho, der Rechtsphilosophie-Vorlesung von 1922-23. Das ist eine teilweise wortidentische Parallelstelle zu Paragraph 272 Zusatz der Rechtsphilosophie, aber die Argumentation ist wie öfter in der Vorlesungsnachschrift irgendwie noch ein bisschen plastischer und weniger erdrückt durch die theoretischen Ramifikationen aus der Logik, die den Zugang erschweren. Wenn exekutive Gewalt und gesetzgebende Gewalt, sagt er da, einander abstrakt, das heißt also unvermittelt und ohne institutionelle Sicherungen ihres Zusammenhangs und ihrer wechselseitigen Angewiesenheit aufeinander sich gegenüberstehen. Zitat, so ist nur ihr Kampf zu erwarten und abgeschmackt ist es, hier die moralische Forderung der Harmonie zu machen. Frömmigkeit und Gefühl kann im Staat nicht das Wirksame und soll es nicht sein. Wirft man die Sache aufs Gemüt, so hat man freilich sich alle Mühe erspart. Hegels ganze Verachtung für Müheersparnisse dieser Art ist besonders schön, zeigt die sich in dem Spott, in dem bissigen, den er über Karl Ludwig von Haller ausgegossen hat, den Chefideologen der Restauration, der seinerseits die Gebote Gottes für in jeder Hinsicht völlig ausreichend hielt und deshalb eben von Verfassungen und anderen neumodischen Institutionen gar nichts wissen wollte. Auf das Billige des Geredes von Moralität, Gerede von Moralität, so sagt er ausdrücklich, heute müsste man eher von Wertgerede sprechen, und auf das demgegenüber Mühsame der Erkenntnis des institutionell Vernünftigen weist Hegel immer wieder hin und bezieht das auch auf das Erkennen des Vernünftigen in den bestehenden, in den schon vorhandenen Institutionen. Zitiere wieder, ungebildete Menschen gefallen sich im Resonieren und Tadeln, denn Tadel finden ist leicht, schwer aber das Gute und die innere Notwendigkeit desselben zu erkennen. Beginnende Bildung fängt immer mit dem Tadel an, vollendete aber sieht in jedem das Positive. Geht jemand zur Nachtzeit sicher auf der Straße, so fällt es ihm nicht ein, dass dieses anders sein könnte. Denn diese Gewohnheit der Sicherheit ist zur anderen Natur geworden und man denkt nicht gerade nach, wie dies erst die Wirkung besonderer Institutionen sei. Sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das muss man sich auch klar, das stößt uns allen immer sehr leicht zu, nicht, dass man sich in seinen Verhältnissen so bewegt und denkt, das käme alles irgendwie von der guten Erziehung oder wo auch immer her und nicht sich der institutionellen Grundlage klar wird. Hier wird also deutlich, worum es bei dem Insistieren, bei Hegels Insistieren auf der Notwendigkeit im Bestehenden, das Vernünftige zu erkennen geht, nämlich um die gehörige Wertschätzung dessen, was bei aller möglichen Unvollkommenheit doch auch die jeweils gegebenen Institutionen schon leisten und um die Erkenntnis, dass eben selbst unsere elementarsten Sicherheiten, die Usancen des elementarsten Wohlverhaltens, institutionenabhängig sind und verfallen würden mit dem Verfall oder der Zerstörung der Institutionen, die sie tragen. Nicht, dass Hegel darum die jeweils existierenden Institutionen alle für ganz und gar vernünftig hielte. Dieses Diktum von der Vernünftigkeit des Wirklichen, das kann man ja in diesem Sinn nur missdeuten, wenn man übersieht, dass Wirklichkeit für Hegel ein sehr anspruchsvoller Begriff ist, der nicht zu identifizieren ist mit dem, was einfach so gerade existiert. Und dass Hegel natürlich auch von schlechten Staaten und schlechten Institutionen spricht und also keineswegs zu allem, was er so vorfindet, sich affirmativ verhält. Gut, nur also im Verkennen der Institutionenabhängigkeit all dessen, was als zivilisatorischer Standard schon einmal erreicht ist, in dem Irrtum, das sei alles selbstverständlich oder beruhe vielleicht einfach auf moralischer Gesinnung und in dem aus solchen Irrtümern erwachsenen Moralismus sogenannter guter Absichten, die sich ohne Vermittlung durch vernünftige Institutionen verwirklichen wollen, sieht Hegel nicht eine bloße Dummheit, sondern eben auch eine ganz reale Gefahr, nämlich das zerstörerische Potenzial des Fanatismus. Als das historisch Nächstliegende stand dabei natürlich die jakobinische Schreckensherrschaft vor Augen. Hegel hebt gerade die Zerstörung der Institutionen, auch derjenigen, die das Volk im Zuge der Revolution sich selbst geschaffen hatte, als das Charakteristische dieses jakobinischen Fanatismus hervor. Er sieht das Potenzial zu solcher fanatischen Entartung aber auch am anderen Ende des politischen Spektrums, nämlich bei dem schon erwähnten Haller und seinem Hass, Hass, so schreibt Hegel ausdrücklich, auf alle anderen als die göttlichen Gesetze und ganz auf dieser Linie ganz allgemein eben im religiösen Fanatismus. Ich zitiere, von denen, die den Herrn suchen und in ihrer ungebildeten Meinung alles unmittelbar zu haben, sich versichern. Unmittelbar heißt so viel wie ohne Vermittlung durch Institutionen oder, ja. Also die in ihrer ungebildeten Meinung alles unmittelbar zu haben, sich versichern, statt sich die Arbeit aufzulegen, ihre Subjektivität zur Erkenntnis der Wahrheit und zum Wissen des objektiven Rechts und der Pflicht zu erheben, kann nur Zertrümmerung aller sittlichen Verhältnisse, Albernheit und Abscheulichkeit ausgehen. Notwendige Konsequenzen der auf ihrer Form ausschließend bestehenden und sich so gegen die Wirklichkeit und die in Form des Allgemeinen der Gesetze vorhandenen Wahrheit wendenden Gesinnung der Religion. Also die Religion, die sich selbst zum absoluten Maßstab macht und die objektivierten Verkörperungen des Sittlichen im Institutionellen, in den gegebenen staatlichen Gesetzen nicht respektieren. Das kann nur zu Albernheit, Abscheulichkeit und Zertrümmerung aller sittlichen Verhältnisse führen. Nun sieht Hegel natürlich, die Religionen waren selbst Institutionenbildner und jede Moral hat natürlich selbst auch ihre äußere Seite und darin selbst auch institutionellen Charakter, indem sie Fehlverhalten auf moralgemäßes Verhalten, Anerkennungsprämien setzt und umgekehrt auf Verstöße mindestens die Funktion, die Sanktion von Achtungsverlust und entsprechend reduzierten Kooperationschancen setzt. Hegel sieht das, aber er sieht eben auch, dass es sich hier um Institutionen handelt von einer, wie soll ich sagen, von einer archaischeren Art oder von einer Art, die jedenfalls im gegenwärtigen, auch schon im damaligen Entwicklungszustand der Gesellschaft nicht mehr genügen. Und vor allem sieht er, dass dieses Ungenügen nicht, wie Modernisierungskritiker zu allen Zeiten lamentiert haben, darauf beruht, dass eben leider Gottes die Moral in Verfall geraten ist, sondern darauf, dass mit der Komplexität der Gesellschaft der Bedarf an entsprechend angepassten und anpassungsfähigen, komplexeren Institutionen steigt. So stellt er zum Beispiel fest, bei einem ganz einfachen Zustande der Gesellschaft habe der Unterschied zwischen gesetzgebender, regierender und fürstlicher Gewalt wenig oder gar keine Bedeutung. Wie denn Moses in seiner Gesetzgebung für den Fall, dass das Volk einen König verlange, weiter keine Abänderung der Institutionen, sondern nur für den König das Gebot hinzufügt, dass seine Kavallerie, seine Frauen und sein Gold und Silber nicht zahlreich sein sollen. Und bemerkt dann, dass bei einem ausgebildeteren Zustande der Gesellschaft und bei der Entwicklung und dem Frei, das ist wieder wörtliches Zitat, bei einem ausgebildeteren Zustande der Gesellschaft und bei der Entwicklung und dem Freiwerden der Mächte der Besonderheit die Tugend der Häupter des Staates unzureichend und eine andere Form des vernünftigen Gesetzes als nur die Gesinnung, also die gute Gesinnung des Königs zum Beispiel, erforderlich wird. Weil das eben, das bestätigt ja heute auch die Spieltheorie in sehr dichten, wiederkehrenden Interaktionen, da reicht im Grunde die Moral, nicht? Da muss man sich anständig verhalten, weil es sonst beim nächsten Kooperationsschritt, der wiederkehrt, nicht funktioniert. Aber in anonymeren und komplexeren Verhältnissen reicht das eben nicht mehr. Die von Hegel verächtlich sogenannten Gestaltungen des perennierenden Sollens, das ist auch wörtlich, in welchen sich der bloß moralische Standpunkt nur herumtreibt, ohne sie zu lösen und über das Sollen hinauskommen zu können, die sind ja auf engen Kontakt mit dem Faktischen nicht angewiesen. Es handelt sich ja gerade um das Postulieren von Kontrafaktischen. Die institutionelle Betrachtungsweise, die Hegel demgegenüber seinen Hörern und Lesern nahebringen möchte, ist mehr realitätsgerichtet. Darum hat sie eben auch zum Eigeninteresse, zum Streben der Menschen nach ihrem eigenen Wohl ein anderes, annehmenderes Verhältnis als die moralfixierte Betrachtungsweise. Während diese sich zu dem, was aus eigenem Interesse geschieht, wenn nicht kritisch verhält, dann doch jedenfalls keinen positiven Wert darin sieht, geht es in der institutionellen Perspektive eben darum, Einzel- und Allgemeininteresse, Einzel- und Allgemeinwohl durch wechselseitige Indienstnahme in ein Verhältnis möglichst weitgehender Übereinstimmung und wechselseitiger Steigerung zu bringen. Das Eigeninteresse wird also hier dann nicht mehr vor allem als etwas dem Wohl anderer und der Allgemeinheit entgegengesetztes und folglich zu missbilligendes und hauptsächlich zurückzudrängendes in den Blick genommen, sondern als etwas zu Respektierendes und als ein Antrieb, auch ein möglicher Antrieb für Gemeinwohldienliches. Zitiere, das Wohl anderer ist nicht an sich mir absolut zum Zweck bestimmt, notiert Hegel, denn ich soll zunächst für mein Wohl sorgen, ebenso die anderen für das ihrige. Und seine Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft, in der der besondere Zweck sich befriedigt, indem er, Zitat, zugleich das Wohl des anderen mitbefriedigt und so, wieder Zitat, die subjektive Selbstsucht in einen Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse aller anderen umschlägt. Diese Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft ist nicht die erste, die in Deutschland Adam Smiths Analyse der Leistungen von Markt und Wettbewerb populär und verstanden zu machen versucht hat. Sie ist aber die erste, die das bürgerliche Leben, Arbeiten und Wirtschaften eben aus der traditionellen Konfrontation mit dem Moralischen herauslöst und es stattdessen selbst als ein Moment des Sittlichen entwickelt, das gerade nicht in der Unterdrückung des Strebens nach eigenem Wohl besteht, sondern darin, dass dieses Streben im Einklang mit dem allgemeinen Interesse und dem allgemeinen Wohl seine Befriedigung finden kann. Das unter Bedingungen der Freiheit sicherzustellen, ist Hegel zufolge auch die Funktion des Staates. Zitiere wieder, das besondere Interesse soll wahrhaft nicht beiseite gesetzt oder gar unterdrückt, sondern mit dem Allgemeinen in Übereinstimmung gesetzt werden, wodurch es selbst, also das besondere Interesse, und das Allgemeine erhalten wird. Und an einer anderen Stelle, das Wesen des neuen Staates ist, dass das Allgemeine verbunden sei mit der vollen Freiheit der Besonderheit und dem Wohlergehen der Individuen. Das im Sinne von der Reinheit von Vorteilsmotiven moralische Handeln, also das moralische Handeln, was man als solches nur apostrophiert, wenn es wirklich ganz rein nur aus Pflicht geschieht, und die damit verbundenen Opfer verlieren in dieser Perspektive den Status der Selbstzweckhaftigkeit. Das führt dann eben dazu, dass an die Stelle des ethischen Ideals der Heiligkeit das Ideal einer Gesellschaft tritt, deren Institutionen, Ordnung, moralisches Virtuosentum gerade möglichst weitgehend überflüssig macht. Die sittliche Ordnung zeichnet sich dadurch aus nach Hegel, dass man es normalerweise bei der bloßen Rechtschaffenheit, also wie er sagt, der einfachen Angemessenheit des Individuums an die Pflichten der Verhältnisse, denen es angehört, also ordentlicher Kaufmann zu sein, ordentlicher Familienvater und so weiter, mit dieser Rechtschaffenheit kann man es dann bewenden lassen. So teilt Hegel zum Beispiel nicht die damals verbreitete Abneigung dagegen, sehr verbreitete Abneigung dagegen, dass Institutionen der öffentlichen Armenfürsorge, der individuellen Caritas ihr Betätigungsfeld rauben. Zitiere, der Mildtätigkeit bleibt noch genug für sich zu tun übrig. Das ist nämlich ja immer die Sorge, wo kann man dann eigentlich noch richtig moralisch sein, wenn einem diese Aufgaben vom Staat abgenommen werden. Also Hegel meint, da bleibt immer noch genug zu tun übrig. Und es ist eine falsche Ansicht, wenn sie der Besonderheit des Gemüts und der Zufälligkeit ihrer Gesinnung und Kenntnis diese Abhilfe der Not allein vorbehalten wissen will. Der öffentliche Zustand ist im Gegenteil für umso vollkommener zu achten, je weniger dem Individuum für sich nach seiner besonderen Meinung im Vergleich mit dem, was auf allgemeine Weise veranstaltet ist, zu tun übrig bleibt. Also man soll sich reduzieren, die Bedarfsfälle fürs besonders moralisch im Sinne der traditionellen Morallehre zu sein, zu verringern. Das ist die Devise. Übrig bleiben wird immer noch was. Allgemeiner, die eigentliche Tugend, die Hegel übrigens ausdrücklich auch als sittliche Virtuosität betrachtet, ich weiß nicht, ob Max Weber das gelesen hat, aber dieser Ausdruck kommt wirklich vor, hat unter einem vorhandenen sittlichen Zustande, dessen Verhältnisse vollständig entwickelt und verwirklicht sind, nur in außerordentlichen Umständen und Kollisionen jener Verhältnisse ihre Stelle, sagt Hegel. Und zwar, wie er betont, in wahrhaften Kollisionen und also in Konfliktfällen, Problemfällen, nicht in solchen, wie die moralische Reflexion sie sich allenthalben erschaffen und das Bewusstsein von etwas Besonderem und von gebrachten Opfern sich geben kann. Im ungebildeten Zustand der Gesellschaft und des Gemeinwesens kommt deswegen mehr die Form der Tugend als solcher vor. Im ungebildeten Zustand der Gesellschaft kommt deswegen mehr die Form der Tugend als solcher vor, weil hier das Sittliche und dessen Verwirklichung mehr ein individuelles Belieben und eine eigentümliche, geniale Natur des Individuums ist, wie denn die Alten besonders von Herkules die Tugend prädiziert haben. Und wenn man heutzutage nicht so viel von Tugend spricht als sonst, so hat dies seinen Grund darin, dass die Sittlichkeit nicht mehr so sehr die Form eines besonderen Individuums ist. Das ist also wörtlich Hegel. Die Prävalenz, und das muss man, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, also die Prävalenz des Tugendappells und des Ideals heroischer Aufopferung indiziert also nach Hegel nicht intakte Sittlichkeit, sondern ist im Gegenteil Erscheinungsform eines von wirklichen sittlichen Verhältnissen noch entfernten, ungebildeten Zustandes der Gesellschaft und des Gemeinwesens. Der Fortschritt zur Sittlichkeit ist demgegenüber für Hegel ein Fortschritt in der Entwicklung der Institutionen, in denen der Geist als die Macht des Vernünftigen eine objektive äußere Existenz und Festigkeit und die individuelle Disposition zu vernünftigen und gemeinwohlverträglichem Handeln damit erst ihre Grundlage und ihren Halt gewinnt und die Möglichkeit eben auch über das besondere virtuose Individuum hinaus, sittlich virtuose Individuum hinaus allgemein zu werden. Der Fortschritt der Geschichte überhaupt, die Arbeit der Weltgeschichte, so formuliert er das, ist dieser Fortschritt zur Sittlichkeit durch Institutionenbildung. Ich zitiere aus Anmerkung zur Rechtsphilosophie, Paragraph 270. Das Wahre ist der ungeheure Überschritt des Innern in das Äußere, also des moralischen, der guten moralischen Gesinnung in die objektive Institution, der Einbildung der Vernunft, also des Hineinformens der Vernunft in die Realität, woran die ganze Weltgeschichte gearbeitet und durch welche Arbeit die gebildete Menschheit die Wirklichkeit und das Bewusstsein des vernünftigen Daseins, der Staatseinrichtungen und der Gesetze gewonnen hat. Also hier erscheint wirklich die Arbeit der Weltgeschichte als das Objektivwerden des Vernünftigen in Institutionen. Eine Philosophie, die nun also dem Überschritt des Innern in das Äußere so große Bedeutung zumisst, hat nun gerade mit diesem Kern ihres Anliegens nicht wirklich Fuß fassen können. Weiterentwickelt bis zu Phasen vollständiger Dominanz hat sich ja in Deutschland in der Folge der Lebenszeit Hegels eigentlich gerade das, wogegen Hegel sich gewandt hat, nämlich ein Kult der Innerlichkeit, gestützt auf die Selbstwahrnehmung der Deutschen als intrinsisch ehrlich, gemütvoll, arbeitsam, sittsam, letzteres natürlich vor allen Dingen die Frauen, idealgesinnt und treu. Also genau dieses sich verlassen auf die inneren Werte. Dieses von Anfang an modernisierungskritisch getönte Selbstbild hat sich in Deutschland in Abgrenzung zu den westlichen Nachbarn im 18. Jahrhundert, zum Teil auch noch früher, vor allem zu Frankreich und später zunehmend auch von England entwickelt. Sehr schön ist das bei Justus Möser zum Beispiel nachzulesen. Ich begreife ihn in einer seiner patriotischen Fantasien. Lässt er einen glücklich ins französische Hofleben zurückgekehrten Franzosen an seinen Wirt in Westfalen schreiben: Ich begreife gar nicht, wie es in einem solchen Lande sich leben lässt, wo die Leute nichts tun als arbeiten, essen, schlafen und sich dabei wohlbefinden, wo es keine Männer zu betriegen, keine Weiber zu verführen, keine Tugend zu kaufen oder zu verkaufen, keine Patrioten zu erhandeln und keine Betrüger zu verehren gibt, kurz, wo die Übertretung aller 10 Gebote Gottes einem so wenig Ansehen als Vergnügen gibt. Nur schade, dass ich nicht daran gedacht habe, ein Geschöpf für eure Art mit nach Paris zu nehmen. Das war deutsche Selbstwahrnehmung, nicht? Und natürlich auch ein Stück Ausdruck eines Minderwertigkeitskomplexes gegenüber diesen raffinierten und in Europa kulturell viel dominanteren Franzosen. Da musste man sich ja was überlegen, was jetzt bei einem selbst irgendwie besser war. Ja, und das war dann eben der innerlich gute, ernste, arbeitsame, treue und so weiter Charakter. Die wirksamste Bestätigung hat dieses Selbstbild dann ja bekanntlich gerade von einer Französin erfahren, von Madame de Staël, die mit ihrem Buch De l'Allemagne ihren Eindruck von den Deutschen über ganz Europa verbreitete. Die Deutschen, heißt es da, sind im Allgemeinen ernsthaft und treu, das haben wir gerne gehört. Sie brechen fast nie ihr Wort und jede Vorspiegelei ist ihnen fremd. In Sachsen, schrieb sie, seien die Leute sogar derart ehrlich, dass man einem Mann von einem am Rand der Promenade stehenden Apfelbaum, an dem der Eigentümer ein Hinweisschild angebracht hatte, dass ihm dieser Baum gehöre, in 6 Jahren kein einziger Apfel gestohlen worden sei. Und das war auch ein Eindruck, der dann zeitweise auch in England herrschte, noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, also die Deutschen als ein ehrliches, arbeitsames, von der Industrialisierung noch nicht so verdorbenes Volk. Hegel nahm an, die Deutschen seien mehr denkend und deshalb redeten sie weniger von der Tugend als die Franzosen. Bei Madame de Staël findet man auch so Anspielungen auf das Denkende oder Auseinandersetzung mit dem Denken bei den Franzosen. Das ist dann aber mehr auf der Linie der deutschen Romantik. Es wird also das Gemüt voll poetischer als Grundzucht des deutschen Nationalcharakters hervorgekehrt und wo sie die Deutschen als Philosophik charakterisiert und auf ihre vorzügliche Fähigkeit im Denken zu sprechen kommt, da zielt das nicht auf das, was Hegel unter Denken und Philosophie versteht oder verstanden hätte, sondern auf die Neigung zur Imagination, also ausgeprägte Fähigkeit, sich im Wagen und im Tiefen zu verlieren und fehlende Handlungs- und Praxisorientierung der Deutschen, deren Herrschaftsbereich, so zitiert sie Jean-Paul, nicht die Erde wie bei den Franzosen oder das Meer wie bei den Engländern, sondern die Luft sei. Ich kann jetzt natürlich hier und will nicht die weitere Entwicklung dieser Selbstbildfabrikation durchs 19. Jahrhundert und in die erste Hälfte des 20. im Einzelnen nachzeichnen. Aber mir kommt es nur darauf an, aufmerksam zu machen, dass dieses Selbstbild natürlich zugleich Produkt und auch verstärkende Folge einer einseitig aufs intrinsisch-moralische fixierten Grundeinstellung war. Auch charakteristische Themen der deutschen Sozialtheorie kreisen um diesen Punkt. Wenn man also in Deutschland die deutsche Kultur verehrte, auf die westliche Zivilisation dagegen mit Abneigung bis Ekel guckte, Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen sind dafür das berühmte oder bekannteste Beispiel, dann ging es nicht nur um die Abwehr undeutscher Aufklärungsideen und undeutscher Institutionen wie Menschenrechte und Demokratie westlicher Institutionen, sondern auch um den Gegensatz zwischen innengeleiteter Moralität und bloß äußerem und außengeleitetem Verhaltensfirnis. Diese Unterscheidung von Kultur und bloßer Zivilisation, die findet sich schon bei Kant. Wenn man dem im römischen Recht wurzelnden Modell der Gesellschaft die deutsche, in der germanischen Tradition verwurzelte Gemeinschaft entgegengesetzt hat, ging es auch genau um diesen selben Punkt. Es war die Unterscheidung gemeint zwischen dem bloß durch Interesse geschmiedeten, durch Furcht und äußeren Zwang stabilisierten instrumentellen Zweckbündnis und der durch substanzielle Gemeinsamkeiten von Volkstum, Kultur und Gesinnung innerlich verbundenen Einheit. Am Grunde all dieser Innerlichkeitsphänomene liegt die romantisch geprägte Verweigerung des Einverständnisses mit der modernen Welt. Nicht? Man protest gegen gesellschaftliche Differenzierung, vor allem gegen die Freisetzung dessen, was Hegel die bürgerliche Gesellschaft genannt hat, und gegen deren sämtliche Begleiterscheinungen, die ja auch ihre Zumutungen haben, das muss man ja auch zugeben, als da sind eben Rationalisierung, Individualisierung, Anonymisierung, Ambivalenzerfahrungen, Verlust von Orientierungssicherheiten oder wie man früher sagte, so eben gegen Entzweiung, Entzauberung, Entsittlichung. Und diesem romantischen Ideal, der von keiner Entzweiung irritierten Sittlichkeit, hat Hegel auch in seiner Rechtsphilosophie ja so einen Herkunftsplatz angewiesen. Das ist nämlich die unmittelbare oder natürliche Sittlichkeit, die er beim Substanziellen, nämlich beim ackerbauenden Stand antrifft. Die ist von dieser Art, aber eben unzutreffend verallgemeinert von dieser romantischen Tradition. Also Hegel hat der Romantik und dieser beschränkten Vorstellung von Sittlichkeit eine Philosophie entgegengestellt, die die Entwicklung der Gesellschaft nicht von der Verlustseite dieses Prozesses, die es ja auch wirklich gibt, sondern als eine Geschichte des Fortschritts vernünftiger Institutionenbildung begreift. Eines Fortschritts, der über archaische Bauern- und Stammes- und Dorfmoralen in der Tat hinausführt, aber eben nicht im Sinne eines Verfalls, sondern im Sinne einer Steigerung zu einer entwickelteren Form der Sittlichkeit. Und gerade in diesem Kern als Philosophie der Institutionen und einer Kultur des Institutionellen ist Hegels Philosophie aber eben nicht herrschend geworden oder auch nur nach meinem Eindruck zu einer wirklich breiten Rezeption gelangt. Und ich denke, dass das so ist, ich meine, ein Hegel alleine hätte da wahrscheinlich auch nicht viel dran ändern können, aber dass das, diese andere von Hegel bekämpfte Richtung in Deutschland stärker präsent geworden und geblieben ist, das ist uns, glaube ich, auch nicht gut bekommen. Es liegt ja auf der Hand, dass also Ideale des reinen Motivs und der Innerlichkeit und der Gesinnungs- und gefühlsbasierten Gesellschaft, wie sie in Deutschland so ausgeprägt und über so lange Zeit mit wachsender Intensität gepflegt worden sind, dass die nicht zu institutioneller Intelligenz disponieren, eben weil sie frei sind von Reflexion auf die institutionellen Grundlagen dessen, was man bei sich selbst an Motiven, Gesinnungen und moralischer Substanz zu finden glaubt. Und so muss man, kommt mir vor, und das ist eben oft der Grund meines Leidens, von dem ich am Anfang gesprochen habe, in Deutschland nach institutionellen Rückständigkeiten und Rückständigkeiten in der Kultur des Institutionellen, eben nach Anlässen an Hegel zu denken, dann auch nicht lange suchen. Sie begegnen einem allenthalben, zum Beispiel als Abneigung gegen die Indienstnahme von Eigeninteressen für gute Zwecke. Großer Unterschied zum Beispiel zu den USA, wenn man hier in deutschen Zeitungen oder auch oft in Gesprächen über Stifter von großen Bibliotheken für amerikanische Universitäten oder für Wohltätigkeitsgalas oder solche Dinge sprechen wird, dann werden sie in der deutschen Diskussion da immer diesen Unterton, das machen die doch nur, um sich selbst zu ehren oder nicht, also immer dieses Kritteln an der Nichtreinheit des Motivs. Deswegen kommen diese Dinge bei uns auch nicht so gut an, weil man das nicht so richtig in Ordnung findet und das verschlechtert ja gewissermaßen dann Also einfach, wenn man das Gute aus den falschen Motiven tut, dann soll man es lieber bleiben lassen. So ist die Grundhaltung. Also als Abneigung gegen Indienstnahme von Eigeninteressen für gute Zwecke, als unzureichende Würdigung von Eigeninteressen auch. Das kommt mir sehr häufig in der Diskussion zum Beispiel über die Integrationspolitik und Einwanderungspolitik entgegen. Also man kann doch bei uns allen Ernstes lesen, dass man irgendwie beleidigt und gekränkt ist, wenn Immigranten einen deutschen Pass nicht aus Liebe zur deutschen Kultur, sondern zwecks Verfestigung ihres Aufenthaltsrechts erwerben möchten. Das ist aber irgendwie absurd, nicht? Weil das doch eigentlich selbstverständlich ist. Und auf diese Weise wird man die Zuneigung der Immigranten wahrscheinlich auch nicht erwerben können, wenn man an sie solche Erwartungen stellt. Das hat Hegel übrigens ganz viel schöner. Da sieht man auch diesen Gegensatz, wenn man liest, wie Hegel den Patriotismus definiert hat. Der Patriotismus ist das Bewusstsein, sein eigenes Wohl in dem Gemeinwesen, dem gegenüber man sich eben patriotisch fühlt, aufgehoben zu wissen. Das ist Patriotismus und so müsste man diese Sache auch angehen. Dann findet man das als Versäumnis bei staatlicher Regulierung, Eigeninteressen gebührend in Rechnung zu stellen, realistisch. Mich hat zum Beispiel besonders gewundert, fand ich geradezu erstaunliches Beispiel. Wir hatten noch eine Sozialgesetzgebung hier, ich bin nicht sicher, ob das nicht inzwischen geändert worden ist, vor wenigen Jahren gemacht, die führt dazu im Zuge der Hartz-IV-Reform, dass man also, dass die Sozialbezüge sich verringern, wenn Menschen eine Lebensgemeinschaft in ein und derselben Wohnung bilden. Ja, und dann wundert man sich, jetzt ziehen die Leute auf einmal auseinander. Wer hätte das denn gedacht, nicht? Die Politik, statt sich zu genieren für schlechtes Institutionendesign, beschimpft dann die Bürger, dass sie das Sozialrecht missbrauchen. Das ist einfach, das kann man, glaube ich, nur auf dem Hintergrund solcher Kultur verstehen, die einfach sozusagen eine gewisse verhaltensdeterminierende Wirkung von äußeren Rahmenbedingungen und Anreizen einfach nicht in Rechnung stellen möchte, weil sie das für unter der Würde des freien und vernünftigen Menschen findet, durch so niedrige Motive geleitet zu sein. Ja, und man findet es auch sehr häufig als treuherzige oder geheuchelte Abwehraffekte gegen Institutionenbildungen, die den Sinn haben, Standards der Korrektheit aufrechtzuerhalten. Dafür möchte ich nur noch ein kurzes Beispiel geben. Bei einer Podiumsdiskussion wird über Wirtschaftsethik gesprochen. Auf dem Podium sitzt unter anderem ein Innenminister, damit kein Missverständnis entsteht. Das ist nicht jetzt hier von dem amtierenden Bundesminister des Innern die Rede. Jemand spricht sich dann dafür aus, das Problem der Korruption nicht nur immer als ein Problem des Auslandes, der sogenannten Bananenrepubliken, auch kein schönes Wort, zu sehen, sondern eben, weil es die Korruption nicht nur da gibt, wo Bananen wachsen, auch als Problem innerhalb Deutschlands das ernster zu nehmen als bisher. Es wird darauf hingewiesen, auf den von Transparency International erstellten Länderranglisten über Korruptionshäufigkeit nehme Deutschland gar keinen rühmlichen Platz mehr ein. Es seien bessere Vorkehrungen gegen Korruption auch im öffentlichen Dienst notwendig. Dazu der Innenminister dann, er glaube nicht an die von Transparency erstellten Listen. Er glaube auch nicht an die Notwendigkeit besonderer Vorkehrungen gegen Korruption im öffentlichen Dienst. Vielmehr glaube er an die Ehrlichkeit der Deutschen und insbesondere an die Ehrlichkeit der deutschen Beamten. Also was das Elend schwacher Institutionenkultur ausmacht, das sieht, hat man hier alles sozusagen wie in einer Karikatur beisammen. Desinteresse an den Realitäten, um nicht zu sagen Realitätsverleugnung. Der Minister musste dann auf Nachfrage auch zugestehen, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wie diese Transparency-Listen zustande kommen und ob die methodisch verlässlich sind oder nicht. Die werden im Allgemeinen für durchaus seriös gehalten. Also er musste zugestehen, dass er sich für seinen Unglauben an diese Listen nur auf seinen Unwillen zur Kenntnisnahme stützen konnte und eine moralische Selbstgefälligkeit, der einfach der Sinn für den Zusammenhang zwischen guter Moral und guten Institutionen abgeht, dass ein nicht korruptes Beamtentum wesentlich eine Folge vernünftiger Institutionen ist, die diese Moral stützen und es darüber dann auch möglich machen, das so weit zu habitualisieren, dieses Gefühl als Beamter, ist man nicht korrupt, dass man dann auch mal den Fall übersteht, wo sich Versuchungen ergeben und die Institutionen bieten keinen ausreichenden Schutz. Gut, also diesem selben artikulierten Unverständnis für Institutionelles begegnet man auch zuverlässig in diesen anderen Zusammenhängen, wo es um institutionelle Absicherung des Korrekten geht. Institutionalisierte Korruptionsvorbeugung in Verwaltung oder Wirtschaft habe ich schon genannt, funktionsfähige Überwachung von Betrieben, die mit Umweltschadstoffen umgehen, Vorkehrungen gegen Abrechnungsbetrug bei Ärzten. Es ist egal, was es ist. Es geht nicht ab, wenn man über Institutionen diskutiert, die da einen Rahmen bieten und für bessere Verhältnisse sorgen sollen. Es geht nicht ab, ohne dass die Betroffenen sich irgendwie beleidigt von der Unterstellung, so etwas könne bei ihnen nötig sein, dagegen verwahren, dass man sie unter Generalverdacht stellt. Diese Form der Regulierungsabwehr, die man unter der Überschrift bei uns genügt die Moral zusammenfassen kann, hat offenbar auch Tradition. Hegel kannte das auch schon und hat es kommentiert in einer Reflexion über den biblischen Spruch, dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Es seien die Menschen, sagt er, oft unwillig darüber, dass solches angeordnet, solches Gesetz, also dieses oder jenes, solches angeordnet, solches Gesetz gegeben wird, als ob die Voraussetzung in diesem Anordnen liege, dass sie es nicht tun, unrechtlich sein und so weiter. Also Hegel weist diese Voraussetzung zurück und sagt, das missversteht ihr, diese ganze Sache, wenn ihr das eben moralisiert, statt das als eine Sache der institutionellen Vernunft zu betrachten. Ja, Hegel hat besser gewusst als andere, dass Gedanken so wenig wie Institutionen zu jeder Zeit und unter beliebigen Umständen irgendwo eingepflanzt werden können und gedeihen. Auch das ist eine aktuelle Einsicht. Wie steht es da jetzt mit seinen eigenen Gedanken? Die deutsche Innerlichkeit hat sich schlecht bewährt und die Erkenntnis wird immer unabweisbarer. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich allmählich durchsetzt. In der Familienpolitik merkt man das im Augenblick gerade, dass die Probleme, an denen wir hier in Deutschland laborieren, von der Arbeitslosigkeit über die Kinderlosigkeit bis zur Politikverdrossenheit und dazwischen noch vieles andere, dass die eben nicht durch Wertepredigten an sozial sein sollende Unternehmer werden sollende Mütter und besser regieren sollende Politiker, sondern nur durch Anpassung der Institutionenordnung an veränderte Umstände zu kurieren sind. Insofern könnte also jetzt vielleicht allmählich die Zeit reif dafür sein, dass Hegel als der Begründer institutionellen Denkens erkannt wird, auf den wir früher hätten hören sollen und von dem man immer noch viel lernen kann. Vielen Dank. Applaus